HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Moin moin und herzlich willkommen zur 51. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jacobs und in der Zoom-Leitung begrüße ich zum einen mal wieder meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai.
Moin, hallo.
Und zum anderen freuen wir uns über einen Gast, von dem man in Hamburg lange nichts gehört hat, der aber vor dem Pokalspiel morgen in Dresden des HSV nicht passender sein könnte. Und weil es schon ein bisschen her ist, dass unser Gast für den HSV gespielt hat, übernimmt die Vorstellung dieses Gastes heute unser langjähriger Abendblatt-Reporter Dieter Matz.
Lieber Kai, lieber Henrik, ihr habt euch diesmal einen ganz besonderen und spannenden Gast eingeladen, den ich damals vom ersten Tag in Hamburg bis zu seinem letzten Tag beim HSV begleitet habe. Und das ist eine ganz besondere Geschichte, auf die ich nicht wenig stolz bin. Ich habe ihn zum Nationalspieler gemacht. Kein Bundestrainer, kein HSV-Trainer, sondern ich allein. Aber das ist eine zu lange Geschichte, das würde zu weit führen. Ich kann euch nur beglückwünschen, dass ihr diesen Gast eingefangen habt. Er war ein vorbildlicher, mannschaftsdienlicher Spieler, der hat alles für den HSV gegeben. Er war auch Mannschaftskapitän eine Zeit lang. Er konnte nicht nur hervorragend kämpfen, er konnte auch super Fußball spielen und vor allen Dingen großartig schießen. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Und wer mehr darüber erfahren will, der kann in meinem Buch Matz ab diese ganze Geschichte nachlesen. Ich wünsche euch alles, alles Gute in diesem Podcast.
Ja, wir begrüßen ganz herzlich heute den ehemaligen HSV-Kapitän, den langjährigen Dresdner und den ehemaligen Nationalspieler Sven Kmetsch. Herzlich willkommen, Herr Kmetsch, bei uns im Podcast.
Moin nach Hamburg. Schönen guten Tag. Ich grüße euch.
Ja, wir sind sehr froh, dass Sie Zeit für uns haben, insbesondere weil ja morgen Ihre beiden Ex-Clubs gegeneinander spielen. Vorab müssen Sie vielleicht einmal ganz kurz aufklären, wenn es was zum Aufklären gibt. Dieter Matz meint, er hätte sie zum Nationalspieler gemacht. Das klingt kurios. Gibt es eine kuriose Geschichte dazu?
Jetzt kann ich es ja nach den ganzen Jahren über preisgeben, das Geheimnis, wie ich damals zum Nationalspieler geworden bin.
Unbedingt.
Ja, genau. Damals am Ochsenzoll noch das legendäre Trainingszentrum. Da waren schon alle praktisch nach Hause gegangen. Dann hat Dieter Matz und ich haben dann nochmal das Flutlicht angeschmissen, spät abends in der Nacht, und er hat mir dann wirklich das 1x1 des Fußballs beigebracht. Natürlich vorher an der Taktiktafel und anschließend dann auch im persönlichen Training. Und deswegen bin ich dem Dieter bis heute dankbar, dass ich durch ihn letztendlich zum Nationalspieler geworden bin. Leider nur 2 Einsätze, aber trotzdem Nationalspieler, das ist natürlich schon mal eine Geschichte. Und die nimmt ja auch keiner mehr weg.
Sehr gut, dass wir das geklärt haben, auf jeden Fall. Henrik hat eben schon gesagt, Sie sind natürlich lange nicht mehr beim HSV präsent gewesen. Wo sind Sie jetzt eigentlich gerade? Wo erwischen wir Sie gerade?
Also im Moment bin ich leider ohne Beschäftigung, wohnhaft in Haltern am See. Das ist ja im Ruhrpott, Nähe Gelsenkirchen. Ich glaube, für den einen oder anderen ist die Stadt eigentlich bekannt. Wie gesagt, bin jetzt im Moment leider ohne Anstellung, war aber in der Zwischenzeit, weil Sie eben sagten, lange nicht mehr in Hamburg, war aber auch zwischenzeitlich auch mal in Hamburg da, selber noch in Amt und Würden, damals mit Benno Möhlmann, wo wir mit der FSV Frankfurt zweite Liga gegen St. Pauli gespielt haben. Und dann durften wir uns auf dem HSV-Gelände im Ochsenzoll nochmal vorbereiten. Das heißt, ich war halt in den alten Gefilden und das kam natürlich unheimlich schöne Erinnerungen wieder hoch.
Eine Reise, ja, ich erinnere mich sogar an das Spiel. Ich war da 1:1, glaube ich, ne?
Ja, wir haben öfters mal gespielt da gegen Pauli, aber ich glaube, das Spiel ging 1:1 aus. Ja, genau.
Ja. Wie man sehen kann bei ihm im Hintergrund, gibt es aber auch durchaus noch eine Nähe zu Schalke 04.
Ja, gut, das war natürlich meine letzte Station im Profifußball. Und dann noch, da auch ich hier auf Schalke ein paar Fans hatte, haben die mir natürlich zum Abschied noch ein paar Sachen übergeben und die natürlich jetzt hier auch in meinem, sag ich mal, unteren Gefilden im Haus auch irgendwo ihren Platz haben.
Ja. Meist nehmen wir den Podcast ja am Montag auf. Heute nehmen wir ihn schon am Sonntag auf, weil der HSV eben am Montagabend in Dresden spielt. Sie haben uns vorher gesagt, Sie hätten bis 15 Uhr Zeit, weil Ihr Sohn gleich spielt. Jetzt ist es 13.10 Uhr. Können Sie uns kurz verraten, wo spielt Ihr Sohn?
Ja, mein großer Sohn spielt hier im heimischen Verein. Das ist der SV Lipp Ramsdorf. Spielt in der Bezirksliga und wird gleich da um 15 Uhr sein erstes Heimspiel haben, was ich natürlich gerne auch schauen möchte. Und wie gesagt, mein jüngerer Sohn, der hatte gestern schon ein Spiel gehabt, wo ich, da ich jetzt im Moment keine Anstellung habe, so ein bisschen als Trainer aushelfe, hat gestern schon das Spiel gehabt, erste Punktspiel leider verloren mit 4-2. Und von daher gibt es natürlich heute Abend gleich wieder das Flutlicht an und der wird natürlich nochmal trainiert, logisch.
Das Flutlicht geht auf jeden Fall auch morgen in Dresden an. Sie haben ja, oder Sie kommen ja aus Bautzen in der Nähe von Dresden, haben dann 14 Jahre bei Dynamo gespielt, sind dann zum HSV gewechselt 1995. Das heißt, zu beiden Clubs haben Sie noch eine Verbindung. Ich gehe mal davon aus, dass Sie dann auch morgen Abend sich irgendwo zuschalten werden, oder? Wenn das Flutlicht in Dresden angeht.
Ja, definitiv. Wie gesagt, natürlich die beiden Vereine, auch natürlich Schalke, liegen mir da unheimlich am Herzen. Durch den Dresdner Verein war ich schon als Kind immer drauf und dran, mein Ziel in der ersten Mannschaft von Dynamo zu spielen. Damals ja noch in der ehemaligen DDR, was halt Oberliga war. Der Weg dahin war steinig und schwer, hab's letztendlich geschafft. Und dann hat's natürlich dieser Verein mir es ermöglicht, sowohl selbst und dann mit der Mannschaft in der Bundesliga mich zu präsentieren. Ja, und dann natürlich dann durch wahrscheinlich etwas bessere Leistung über diese Vertragszeit in Dresden dann auch der Wechsel zum HSV. Und deswegen werde ich morgen mit Sicherheit mich vors Fernsehen setzen, weiß aber noch nicht genau, wem ich jetzt die Daumen drücke.
Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, weil ich sag mal so, als fast gebürtiger Dresdner, also Bautzen ist ja ganz in der Nähe und mit Ihrer ganzen Vergangenheit bei Dynamo hätte ich jetzt getippt, obwohl Sie beim HSV Nationalspieler geworden sind, dass Dynamo ein großes Stück in Ihrem Herzen wahrscheinlich drin
hat. Genau, da haben Sie, glaube ich, völlig recht. Ich habe ja auch eben gesagt, dass mir damals der Verein oder uns damals der Verein die Möglichkeit gab, uns in der Bundesliga zu präsentieren. Wir sind damals auch in die Bundesliga aufgestiegen mit der Mannschaft und ich war in der abgelaufenen Saison nochmal mit meinem Sohn bei meinen Eltern in Bautzen, konnte dann aber noch ein Geisterspiel live miterleben. Das letzte Spiel von Dynamo gegen Osnabrück, wo wir mein ehemaliger Mitspieler und auch langjähriger Kapitän in Dresden, der Ralf Minge, dann noch ein paar Karten besorgt hat. Und von daher ist wahrscheinlich auch die Verbindung jetzt zu Dynamo noch ein bisschen fester als zum HSV. Deswegen wahrscheinlich morgen, und mein Sohnemann hat sich komplett im Fanshop mit Schwarz-Gelb eingekleidet und die hat er wahrscheinlich morgen auch an, wenn er neben mir sitzt, die Klamotten.
Sehr gut. Sie haben gerade Ralf Minge schon angesprochen, der wurde ja jetzt nach langen Jahren ersetzt in Dresden durch Ralf Becker, den kennt man noch hier vom HSV. Beide Clubs haben ja die Saison mit einer Enttäuschung beendet, der HSV ist nicht aufgestiegen, Dynamo ist abgestiegen. Ja, wie sehen Sie die beiden Clubs aktuell gerade aufgestellt?
Ja, kann ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich habe jetzt nicht unbedingt die Clubs jetzt so hundertprozentig verfolgt, wie das jetzt erstens durch Corona und zweitens Verpflichtung, natürlich Neuverpflichtung, natürlich Dresden mit dem ganzen, ja, mit der ganzen Historie, ähnlich wie der HSV oder sogar noch größer in der Historie, dass sie natürlich da unten jetzt rumdümpeln, ist nicht der Anspruch. Dynamo versucht schon seit langem wieder hochzukommen in die erste Liga und habe ich jetzt nicht so den unbedingten Hintergrundwissen. HSV ist natürlich immer noch präsent. Definitiv versuchen es auch wieder in die erste Liga zu kommen und aufgrund der ganzen Kapazität in Hamburg auch diese Strahlkraft immer noch nach außen hin ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass es der HSV wieder schaffen sollte in die erste Liga, weil es der Dino, der ist schon seit Ewigkeiten dabei. Der Abstieg natürlich für alle unglaublich traurig, natürlich für mich auch, weil ich ja auch irgendwo ein Teil von diesem Verein bin und war. Und von daher ist es für mich auch nur eine Frage der Zeit, dass der HSV irgendwann wieder hochkommt in die erste Liga, was ich ihm natürlich von Herzen wünsche.
Ja, beim HSV wurde jetzt gerade heute ganz aktuell, ehrlicherweise vor einer Stunde ungefähr oder vor zwei Stunden, der neue Kapitän bestimmt vom neuen Trainer, von Daniel Thun. Tim Leibold ist neuer Kapitän geworden. Auch wenn sie jetzt keine Insights mehr beim HSV haben, haben sie ja wahrscheinlich trotzdem, lesen sie ja viel und gucken auch ab und an mal ein Spiel. Tim Leibold hat eine super Saison gespielt, letzte Saison. Sind Sie überrascht oder ist das für Sie dann auch folgerichtig, diese Entscheidung?
Nein, ich glaube, das überraschend ist das nicht. Ich meine, wie Sie eben schon sagten, er hat eine gute Saison gespielt. Der Trainer oder der Trainerstab wird sich mit Sicherheit über diese wichtige Position Gedanken gemacht haben, in Beratung mit seinem Stab. Und dann ist das für mich nur eine logische Entscheidung, um vielleicht mal eine andere, auch einen anderen Reiz zu setzen, vielleicht ein paar Sachen ein bisschen zu ändern, verändern. Um dann den Tim Leibold als Kapitän ins Amt zu hieven. Und wie gesagt, ich denke, aufgrund der gezeigten Leistung ist es mit Sicherheit mehr als verdient.
Was wahrscheinlich viele gar nicht mehr wissen, dass Sie beim HSV auch mal Kapitän waren. Daniel Thun hat jetzt den Kapitän ernannt. Wie war das bei Ihnen? Wurden Sie auch dann bestimmt oder wurden Sie gewählt damals von der Mannschaft?
Ich glaube, der Mats hatte da den Trainer angerufen und den Vorschlag gemacht und deswegen konnte da auch niemand Nein sagen. Nein, aber ich glaube, ich wurde auch von, glaube ich, 2, 3 oder 4 Kandidaten, die in der engeren Auswahl dann gewählt, demokratisch, wie es in der DDR halt auch so war, ne, offene, ehrliche Wahlen, und wurde dann halt zum Kapitän gemacht. Natürlich auch gefragt, ob ich das Amt annehme. Das haben wir beim Frank Pagelsdorf. Und habe ich das dann natürlich liebend gern gemacht.
Wissen Sie noch, wer damals mit Ihnen im Mannschaftsrat war?
Boah, wer im Mannschaftsrat war? Ich glaube, Richie Golds war auf alle Fälle mit dabei. Weiß nicht, ob wir hatten noch junge Spieler dabei. Wir haben das immer so ein bisschen gemischt gehabt. Ein bisschen ältere, ein paar jüngere Spieler, erfahrene Spieler. Ein ganz junger Spieler, glaube ich, André Breitenreiter, ich weiß gar nicht mehr genau. Also so kriegst du nicht mehr hin.
Ja, es hat sich ja im Fußball in den Jahren, auch seitdem sie aufgehört hat, schon viel verändert, das ganze Geschäft. Aber diese Position des Kapitäns ist eigentlich immer gleich geblieben. Also wie auch diese Wichtigkeit eines Kapitäns, was würden Sie sagen? Ist das immer noch so heute? Wie war das zu Ihrer Zeit? Wie wichtig ist das auch gerade beim HSV, dass man da einen starken Kapitän hat?
Ja, ich meine, das ist schon, wenn ich das von meiner Warte her aus einschätzen kann, eine wichtige, immens wichtige Position, weil erstens muss natürlich der Kapitän in der Woche über natürlich auch und dann natürlich am Wochenende im Wettkampf, im Spiel immer vorangehen, ne? Immer natürlich versuchen, wie alle anderen auch, da optimale Leistung zu bringen und so vielleicht die anderen mitzuziehen, ja? Und natürlich dann irgendwo auch eine gewisse Präsenz auf dem Platz auszustrahlen. Ne, auch dem Gegner gegenüber zu vermitteln, um zu sagen, ja, also so einfach wird es für euch heute nicht. Ne? Und natürlich, man sagt das auch nicht umsonst, das ist der verlängerte Arm des Trainers eigentlich. Da bespricht man schon 2, 3 Sachen mehr, als wenn der Trainer das mit der Mannschaft bespricht. Ne? Man hat doch als Kapitän vielleicht irgendwo, so war sah ich meine Aufgabe zumindest, auch dem Trainer vielleicht 1, 2 Hinweise zu geben, wie sich die Mannschaft oder wie sich irgendwelche Strömungen in der Mannschaft entwickeln, um vielleicht da entgegenzuwirken, um da irgendwelche Grüppchenbildung vielleicht zu unterbinden oder sowas. Ne? Und schon für die gute Kultur in der Mannschaft zu sorgen, mit irgendwelchen Stammtischen, wo man sich trifft, mal in der Woche, nur als Mannschaft, einfach nur quatscht, Fußball guckt, vielleicht zusammen irgendwo was macht. Ne? Und wenn man da natürlich nur 2, 3 Spieler hat, ne? Anstatt von vielleicht 12, 13, 14, einige haben natürlich auch Familie gehabt, klar, bei ihren Frauen und Kindern zu Hause. Aber wenn man nur 2, 3 hat, ne, dann hat man, glaube ich, als Kapitän nicht so viel richtig gemacht. Bei uns am HSV waren es immer wirklich deutlich mehr als 10. Ne? Und so haben wir dann auch als Mannschaft uns gefühlt, ne, als verschworener Haufen, als Truppe.
Wo war denn früher der Stammtisch? Wo ist man hingegangen damals?
Beim Dieter Matz zu Hause im Garten.
Okay, das lassen wir aber so stehen. Es hätte auch jetzt aktuell Toni Leistner werden können. Der ist zumindest auch im Mannschaftsrat drin. Neuzugang. Den kennt man ja in Dresden sehr gut. Der ist eigentlich ganz ähnlich wie Sie. Der ist gebürtiger Dresdner, hat in Dresden ein paar Vereine gemacht, lange bei Dynamo gewesen und ist dann hat richtig Karriere gemacht, dann als er von Dynamo dann weggegangen ist, weil er ehrlicherweise zu gut für Dynamo wurde. Kennen Sie ihn ein bisschen? Verfolgen Sie seinen Karriereweg?
Ich kenne ihn von seiner Art zu spielen. Sehr umsichtiger Spieler, ein guter Verteidiger. Wie gesagt, auch jetzt natürlich auch erfahren genug, um die Position, glaube ich, auszukleiden. Aber wie nochmal, ich glaube schon, dass der Trainer und mit seinem Stab sich schon da Gedanken gemacht hat, wer wo eventuell am besten einwirken kann auf eine Mannschaft während des Spiels, im Spiels, ne? Und ich denke mal, man muss ja nicht unbedingt die Binde tragen, sagt man ja immer so schön als Floskel, sondern es sollten ja alle irgendwo eine gewisse Verantwortung übernehmen. Nur letztendlich kann der Kapitän, wenn es mal irgendwelche Sachen gibt auf dem Platz, ne, mit dem Schiedsrichter als erstes vielleicht reden, vielleicht mal ein oder anderes kritisches Wort ihm zu generieren. Ja? Und deswegen, man muss nicht unbedingt die Binde jetzt am Arm tragen, um eine Verantwortung zu übernehmen für die Mannschaft. Und ich glaube, der Toni macht das auch ohne die Binde.
Toni Leisner ist ja auch gerade erst 3 Wochen in Hamburg. Das heißt, es wäre natürlich jetzt auch sehr schnell gewesen, ihn gleich zum Kapitän zu machen. Er kennt sich noch nicht so gut aus in Hamburg und deswegen hat er eine Frage an Sie.
Hallo Sven, hier ist Toni Leisner. Ich wollte dich mal fragen, was dein Lieblingsort in Dresden ist. Dresden kenne ich ja gut, aber ich wollte dich auch fragen, was dein Lieblingsort in Hamburg ist, was du mir empfehlen kannst, weil da muss ich die Stadt ja noch ein bisschen kennenlernen.
Ja, fragt Toni Leisner. Zum einen die Lieblingsplätze in Dresden und nach ihren Lieblingsplätzen in Hamburg. Ich würde spontan sagen, erstens die Elbe und zweitens auch die Elbe, oder? Was sagen Sie?
Natürlich ist richtig, an der Elbe in Dresden gibt es sehr schöne Plätzchen, wo man sich natürlich ein bisschen entspannt zurückziehen kann und einfach nur die Natur genießen kann, ähnlich wie in Hamburg. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es ja aus der Historie geschuldet, so in Hamburg, da wir ja alle damals in Norderstedt gewohnt haben und in Hamburg, nach Hamburg selber reinzufahren, ihr wisst das ja selber, dauert halt ein bisschen. Ne? Ist das vielleicht aus der Historie geschuldet? Schweinske, sagt euch das was? Dieses Restaurant, da war mir natürlich...
Gibt's auch noch, ja,
gibt's immer noch. Ja, das ist vielleicht ein super schöner Ort in Norderstedt gewesen, wo die ganzen Junggesellen sich jeweils immer mittags und spätestens abends auch zum Essen getroffen haben und wo auch der ein oder andere Stammtisch stattfand.
Jetzt haben Sie ihn ja doch verraten.
Ja, das muss sicher, weil ich werde mit Sicherheit, doch, die entscheidenden Sachen waren beim Dieter zu Hause im Garten. Nein, aber wie gesagt, in Hamburg gibt es mit Sicherheit Außenalster, Innenalster, super schön, ohne Frage. Aber wie gesagt, bitte?
Aber nichts schlägt das Schweinske.
Ja, genau. Schweinske natürlich, stimmt. Da ist natürlich ein Riesenfavorit gewesen für uns alle.
Ja, Toni Leisner wird auf jeden Fall morgen von Anfang an spielen. Das kann man, denke ich, schon sagen. In Dresden, es werden auch ungefähr 10.000 Zuschauer erwartet bei dem Spiel. Das ist jetzt das erste Mal, dass wieder seit Corona so viele Menschen im Stadion sein werden. Was denken Sie darüber? Was halten Sie davon? Ist das richtig, jetzt auch sich da langsam wieder vorzutasten und dann auch vielleicht mal, das auch mit dieser Zahl das auszuprobieren?
Ich denke schon, dass es richtig ist, weil ich persönlich finde, ich habe jetzt die letzten Spiele auch verfolgt, manchmal, wie gesagt, meistens nur im Fernsehen, das letzte in Dresden, in so einem Stadion, das ist einfach keine Emotion, die Stimmung fehlt, das ist für mich kein Fußball. Fußball macht Emotionen aus, weder auf dem Platz noch auf dem Ring. Und ich finde schon, dass es richtig ist, sich da langsam ranzutasten. Natürlich hat jedes Stadion andere Kapazitäten jetzt. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte. Aber ich finde, besser langsam ranzutasten sich, ne, um irgendwie da vielleicht in Anführungsstrichen zur Normalität überzugehen, anstatt irgendwie jetzt alles zu überpacen und dann letztendlich irgendwann wieder vor der Tatsache zu stehen, gar keine Fans ins Stadion lassen zu dürfen. Also ich finde, Fans sind definitiv hundertprozentig wichtig für eine Mannschaft und für den Fußball. Die gehören einfach dazu, wie das Bier und die Bratwurst. Und von daher finde ich das richtig, aber man sollte es halt langsam angehen lassen.
Wir müssen jetzt einmal noch mal ganz kurz erklären, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie beim letzten Heimspiel Dresdens in der zweiten Liga, obwohl es ein Geisterspiel war, dass Sie trotzdem im Stadion dabei waren?
Dorf Ralf Mehe, genau. Ich hatte vorher, da ich ja zu Besuch bei meiner Verwandtschaft war im Osten mit meinem Sohnemann, ich hatte ihn vorher angeschrieben und er natürlich immer unter Vorbedacht und unter den vorhandenen Kapazitäten gesagt hat, ja, wenn es Möglichkeiten gibt, werden wir das machen und wenn nicht, dann kann man es halt nicht machen. Und wie gesagt, es war dann auch kurzfristig gegeben, mit allen drum und dran, Maske, Fieber messen und Adressen angeben, also ganz normal, wie halt, ja, es wahrscheinlich auch jetzt auch so wird. Und deswegen war das nichts Illegales. Das war alles vollkommen legal.
Sehr gut. Es wird ja morgen sehr wichtig sein, dass sich die Fans dann auch diszipliniert verhalten, dass sie die Abstände einhalten, dass sie ihre Maske tragen. Wenn man sich jetzt so vorstellt, so ein Pokalspiel Montagabend, vielleicht fallen viele Tore, es wird richtig spannend am Ende. Glauben Sie auch mit diesen Dresdner Fans, die ja schon auch sehr emotional und besonders sind, dass das möglich sein wird, da auch so eine disziplinierte Atmosphäre herzustellen?
Ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade jetzt morgen auch durch die Emotionen, die dann vielleicht hochkommen werden und so, dass wirklich gerade auch in Dresden oder auch speziell vielleicht in Dresden wirklich sich die Fans an diese Gegebenheiten halten müssen. Weil, ich sagte das erst, weil wenn es dann nicht funktionieren sollte, dass durch was auch immer, dann kann man auch schnell wieder ohne Fans Fußball erleben in Dresden. Ich glaube, das will keiner, weil dann wird einfach gesagt, nein, es ist nicht möglich, da geordnet das Fußballspiel in im Rahmen der Möglichkeiten zu verfolgen. Da muss man eigentlich wieder sagen, ja, dann müssen wir 1.000 Zuschauer reinlassen, verteilt das ganze Stadion. Ich glaube, das bringt allen nichts. Also die Fans haben, glaube ich, morgen eine wichtige Vorbildfunktion, ja, auch um im Hinblick auf die späteren Spiele da irgendwelche Sachen zu installieren.
Die Dresdner Fans, das hat Hendrik ja eben schon angedeutet, sind ja so ein bisschen berühmt-berüchtigt. Also ich persönlich als Reporter, ich kenne alle erste, zweite Stadien und meiner Meinung nach ist das emotionalste Erlebnis in Dresden, auch nicht vergleichbar in Dortmund oder sonst wo. Also wirklich, so laut wird es nirgendwo. War das eigentlich schon zu Ihrer Zeit damals so, dass Dresden was ganz Besonderes war oder hat sich das über die letzten Jahre so entwickelt?
Ja, also muss ich vielleicht eins vorweg schicken, wo ich noch aktiv spielen durfte oder gespielt habe, in dem Stadion, war das Stadion noch nicht so, wie es jetzt ist. Es wurde ja komplett umgebaut. Ja, auch mit den die Laufbahn wurde weggemacht ringsrum. Es wurde enger zusammengebaut, höher gebaut und wahrscheinlich ist dann die Akustik da drin noch extremer. Ne? So, also ich kann nur sagen, ich war ja auch schon als Trainer einer Zweitligamannschaft in Dresden, habe selbst gegen Dynamo gespielt, ja, und da war natürlich im neuen Stadion, ich selbst nicht als Aktiver auf dem Platz, aber als Trainer auf der Bank, die Stimmung auch schon überragend, ne, und ich habe es immer genossen, auch als Spieler auf dem Platz zu stehen, entweder mit den Fans im Rücken natürlich, ne, aber auch gegen die gegnerischen Fans irgendwo anzukommen, weil das hat mich einfach noch heißer gemacht, noch weiß keine Ahnung, also ich wollte dann unbedingt allen beweisen. Und nochmal, in Dresden ist es schon immer so, ne, auch zu den Zeiten, wo ich noch im alten Stadion gespielt habe, dass einfach die Leute, die Fans da unheimlich versucht haben, Stimmung zu machen, ja, mit manchmal auch Sachen, wo wir eure Spieler mit dem Kopf geschüttelt haben, dass es einfach nicht so geht mit irgendwelchen Rauchbomben und irgendwelchen Sachen oder Feuerwerkskörper, was natürlich nicht geht, ja, aber trotzdem, die Stimmung war schon immer irgendwo extrem laut und extrem positiv für uns als Spieler.
Das gehört dann wahrscheinlich auch dazu, oder? Dass man als Fans dann vielleicht mal eine Grenze überschreitet, dass auch diese Emotionalität so groß ist. Und dafür sind ja auch die Dresdner Fans bekannt, auch dann mal im negativen Sinne. Aber wahrscheinlich gibt es das eine nicht ohne das andere, oder?
Ja, das ist richtig. Aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt jetzt alle Dresdner Fans da irgendwo verurteilen, dass es alle so sind. Ne? Es gibt natürlich auch innerhalb von verschiedenen Landesteilen Fangruppierungen, die dann trotzdem zu solchen Stadien fahren, sich da nun irgendwo mit dazustellen und vielleicht nicht unbedingt Dresdner Fans sind, aber vielleicht auf irgendwelche Krawalle oder Randale aus sind. Ne? Und dann wird das immer dann schnell irgendwo auf eine Fangruppe projiziert, die Sache. Ja, da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Ich glaube schon, es gibt mit Sicherheit den einen oder den anderen überall in jedem Stadion. Ne? Nur man sollte jetzt, gerade in der jetzigen Zeit, ne, extrem aufpassen, wie man sich verhält. Weil ich finde, jetzt sind wir eigentlich schon wieder auf einem guten Weg, um Fans ins Stadion zu lassen, auch mehr Fans ins Stadion zu lassen. Und dann sollte man sich nicht durch so einen Scheiß verbauen.
Wir haben Sie eben nach Ihrer Zeit in Dresden gefragt. Und das ist ja nun schon mal ein Vierteljahrhundert her, 1995. Haben Sie Ihr letztes Spiel für Dresden gemacht? Wissen Sie noch, wer Ihr Trainer damals war?
Oh, ich hatte viele Trainer. Ich weiß gar nicht, welcher Trainer das war. Helmut Schulte war es nicht mehr. Ralf Minge? Weiß ich gar nicht mehr.
Kleiner Tipp, hat vielleicht was mit dem HSV zu tun.
HSV Horst Rubisch.
Und den hören wir jetzt.
Hallo Sven, ich habe gehört, du bist beim Abendblatt. Also hier ist dein alter Trainer. Ich denke, du weißt, wer es ist, Horst Rubisch. Nein, ich hoffe, es geht dir gut. Lange nichts gehört jetzt. Ich freue mich, Andi, dass du wieder mal hier in der Gegend bist vielleicht. Und ja, ich hoffe, vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann jetzt in naher Zukunft mal wieder. Also viel Spaß. Und dann kannst du ja mal, vielleicht kommst du ja noch mal wieder zum HSV, überleg mal.
Ja, unverkennbar. Horst Rubisch, seit ein paar Wochen jetzt wieder zurück beim HSV, auch in offizieller Funktion als Nachwuchsdirektor. Und ja, haben Sie ihn mal gesehen im Laufe der Jahre? Oder?
Ich habe ihn gesehen bei gewissen oder vielen Trainer Weiterbildung, auch bei meinen Erwerbung von den A- oder B-Lizenzen als Trainer. Da sind wir auch uns mal über den Weg gelaufen. Habe ihn sogar auch mal, das ist vielleicht nur eine schöne Anekdote, die ich hier vielleicht mal erzählen darf, da war damals auch irgendwo ein U-Trainer, ich weiß gar nicht, in der U20, U21, schon ewig her, da war ich noch auf Schalke, als Nachwuchstrainer der U23, der Schalke Amateure, eingesetzt und mit Mike Büskens zusammen. Mike Büskens ist dann zu den Profis interimsweise hochgezogen worden und ich habe das dann in Eigenregie machen dürfen, der Job. Und irgendwo war auch Ralf Fährmann und glaube ich noch ein, zwei andere Spieler bei Horst Rubisch auf dem Lehrgang. Und wir hatten am Wochenende ein wichtiges Spiel, wo es auch um den Aufstieg in die Regionalliga für die U23 ging. Ja, und da er es ja nicht mein alter Trainer war, ich würde mal sagen, alt hört sich immer so alt an, sondern mein Trainer war in Dresden, habe ich kurzerhand den damaligen Nationaltrainer angerufen und ihn gebeten, ob er uns vielleicht den Ralf und den ein, zwei Spieler, die er jetzt entbehren kann für sein letztes Testspiel am Wochenende, uns eher nach Hause schickt. Ja. Und das hat er natürlich dann auch gerne getan. Und dann haben wir natürlich auch das Spiel dann auch positiv gestalten können mit dem Ralf Fährmann bei uns im Tor. Also das ist so eine kleine Anekdote. Und wie gesagt, Horst Rubisch, ja, auch vom Typ her, hat viele Emotionen geweckt in Dresden noch dazu. Auch in der Mannschaft hat viele Sachen versucht zu verändern und positiv zu verändern. Und ich habe ihn, ja, eigentlich als Trainer sehr gemocht, weil er einfach geradeaus war, auch als Mensch, immer ehrlich, immer offen. Ne? Hat ja auch mal auf Deutsch vom Koffer geschissen, aber da wusstest du, warum das so ist. Ne? So, weil er es einfach gelebt hat, ne? Auch als Spieler. Er hat selbst mittrainiert im Trainingsspiel, hat mitgemacht. Und da haben sich einige Innenverteidiger auch schon mal eine blutige Nase zugezogen. Ne? Aber das war auch Rubisch, so wie wir. Und das war einfach für uns als Spieler geil. Entschuldigung, das Wort, aber das war einfach super.
Geradeaus ist er auch heute noch. Jetzt ist er Nachwuchschef beim HSV und Nachwuchsdirektor und hat ja eben gerade gefragt, ob und wann er Sie mal wieder in Hamburg begrüßen dürfte. Also würde sich freuen, wenn Sie mal dann im Volkspark, da wo jetzt das neue Nachwuchsleistungszentrum steht, vorbeischauen können. Also wann darf er sich freuen auf den Besuch?
Kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass unsere Jungs meiner Lebensgefährtin und mir einen Gutschein für ein Wochenende in Hamburg geschenkt haben zu Weihnachten. Das fällt mir gerade ein, weil ich das so sehe. Und wir auch noch keinen genauen Termin. Aber vielleicht kann man das ja irgendwie verbinden, dass man vielleicht meine Frau zum Bummeln geht und ich mit dem Horst Rubisch mich an die Elbe setze und die Angel auswerfe. Das kann man machen.
Ja, den Dorsch gibt es, glaube ich, in der Elbe nicht, aber der
Egal, was wir fangen. Soll da mal rumschwimmen. Egal, was wir fangen, wir werden schon irgendwelche Themen finden, wo uns die Zeit nicht zu knapp wird.
Ja, Sie sind ja dann damals nach Dresden, nach Horst Rubisch zum HSV gewechselt, zusammen mit Uwe Jenig. Ich glaube, 700.000 Euro ungefähr hat das Gesamtpaket gekostet. Benno Mühlmann war ja damals Trainer beim HSV und der hat Sie auch gescoutet, richtig? Ich glaube, das hat man damals alles noch in einer Funktion gemacht.
Da kursieren auch die Geschichten. Ich glaube, der Benno hat mir mal gesagt, er war in Dresden, wollte halt ganz jemand anders scouten oder hat zumindest auf dem Zettel ganz jemand anders auf dem Zettel gehabt. Und glaube ich, das war Uwe Jenig, genau. Und komischerweise bin ich ihm da auch irgendwo positiv aufgefallen. Vielleicht konnte ich einen weiten Einwurf oder mir genau die Schuhe zumachen. Gut, weiß ich nicht genau. Aber zumindest war es dann irgendwo dann im Doppelpack, dass wir dann beide nach Hamburg gewechselt sind. Und wahrscheinlich habe ich da irgendwo in dem Moment gerade einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja, auf jeden Fall haben Sie einen guten Eindruck hinterlassen, weil Sie haben ja jetzt lange mit Benno Möhlmann auch zusammengearbeitet. Und natürlich hat Benno Möhlmann auch eine Frage an Sie.
Hallo Sven, mein Freund. Herzliche Grüße aus Bremen von Benno Möhlmann. Leider habe ich mit dir als Spieler nur kurz zusammengearbeitet, denn als ich dich 1995 von Dynamo zum HSV geholt habe, bin ich kurz danach entlassen worden. Aber ab 2010 haben wir dann als Trainer ja wieder zusammengefunden und ich denke, dabei auch eine angenehme Freundschaft entwickelt. Meine Frage jetzt. Weißt du noch, warum ich zunächst in Ingolstadt mit dir, mit deinem Vornamen, solche Probleme hatte und wie ich dich immer genannt habe?
Ja, fragt Benno Möhlmann, 2010 in Ingolstadt, das war ihre erste gemeinsame Station. Danach kamen ja noch einige weitere hinzu. Und offenbar hat er mit ihrem Vornamen, der ja eigentlich nicht so schwierig ist, aber hat er Probleme. Wissen Sie noch, wie er sie genannt hat?
Ja, ich weiß das. Ich weiß das ganz genau noch. Ja. Mirko.
Richtig.
Mirko hat er immer zu mir gesagt und das kommt von der Geschichte, da er ja auch in Fürth lange Zeit gearbeitet hat, sogar zweimal und da der Spieler und Co-Trainer Mirko Reichelt hatte. Und das war bei ihm so eingeschliffen und da dachte er, ja gut, ob ich nun ein Co-Trainer oder zwei Co-Trainer, ich einfach mal Mirko. Also von daher wurde ich oft und lange, ich weiß gar nicht, glaube vor... Ich weiß nicht, wie lange er dann diesen Vornamen benutzt hat. Irgendwann habe ich gesagt, Trainer, ne, beim nächsten falschen Vornamen 10 Euro an mich. Und, jetzt ist und danach war, glaube ich, ein oder zweimal noch ein Versprecher, aber danach wurde es halt dann immer besser und mittlerweile hat er ja auch meinen Vornamen drauf. Also das ist die Geschichte. Mirko Reichelt, ein langjähriger Co-Trainer und Spieler in Fürth und deswegen dann immer diese Verwechslung mit Mirko und Sven.
Fairerweise muss man ja auch sagen, Sven ist ja auch wirklich ein sehr schwer auszusprechender Vorname. Ja. Ist das schon okay, dass man da sich zu helfen weiß. Sie sind jetzt sehr lange schon Trainer und ein ehemaliger Mitspieler vom HSV von Ihnen, der hat jetzt mal eine Frage, was Trainer-Spieler-Dasein betrifft und er hat sogar zwei Fragen, ehrlicherweise, und beide Fragen kommen jetzt.
Hallo Kmetscher, hier ist dein alter Weggefährte Jörg Ali Alberts. Und auch ich möchte dir im Abendblatt-Podcast eine Frage stellen, beziehungsweise zwei. Erste wäre, bist du eigentlich immer noch so ein hässlicher Vogel? Die kannst du, glaube ich, einfach beantworten. Und zweitens wäre es, glaube ich, mal interessant zu wissen, was dir eigentlich mehr Spaß gemacht hat, Spieler zu sein? Oder hinterher, als deine Trainerlaufbahn beging, was du favorisieren würdest. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant zu hören. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute für die Zukunft. Bleib gesund und in dem Sinne einen schönen Tag noch. Ciao.
Ja, Jörg Alberts in gewohnt trockener Art, würde ich jetzt mal so sagen. Hatte auch mal einen eigenen Spitznamen noch. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte erzählen wollen. Ansonsten können Sie auch direkt zur zweiten Frage überleiten.
Ali, The Hammer. Ja. Nein, Ali, eine sehr angenehme Zeit in Hamburg zusammen verbracht. Ist dann leider auch gewechselt nach Schottland zu Celtic oder zu
Rangers.
Glasgow. Ja, genau, Rangers. Und genau. Und bis dahin haben wir eine super schöne Zeit verbracht mit ihm. Ich muss dem Ali leider sagen, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich angenähert, ne, von der Hässlichkeit zu ihm. Also, ne, ich bin noch nicht ganz so hässlich wie er, aber wird wahrscheinlich auch nicht besser. Und das ist zu der Frage gewesen, die Antwort. Und die andere Geschichte natürlich, muss ich ganz ehrlich eingestehen, natürlich als Spieler. Spieler ist für mich natürlich immer noch klar an eins, weil einfach die Emotionen, dieses Spiel, diese Zweikämpfe auf dem Platz mit allem, was dazugehört, das einfach schön war. Und jetzt natürlich als Trainer auf der anderen Seite steht, was da alles dazugehört, wenn man das dann professionell macht, betreibt. Ich meine, mittlerweile gibt es ja fast für jeden Spieler einen Trainer. Das ist ja einfach so, weil das einfach die Entwicklung ist. Aber trotzdem, was da alles dazugehört, wie Nachbereitung, Vorbereitung, Videoanalyse, Gespräche. Also das ist schon ein sehr großes Aufgabengebiet. Wenn man natürlich das dann alleine bewältigen muss, ist das fast nicht machbar. Deswegen hat man wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch so viele Trainer und Spezialisten für den Bereich, den man gar nicht selber abdecken kann. Aber ich muss trotzdem sagen, ist auch sehr interessant, die Trainergeschichte, nur mit Spieler ist das nicht zu vergleichen.
Ich habe das eben ja schon gesagt, dass es Ihre Zeit beim HSV ist tatsächlich schon ein Vierteljahrhundert her. Haben Sie denn noch mit irgendwelchen Ihren Mannschaftskollegen Kontakt oder ist das klar, dass das nach so langer Zeit...
Das ist eigentlich, habe ich gar keinen Kontakt mehr mit irgendeinem Kollegen. Nach dem Baldas über Nausgas, wir haben da eine App, wo wir uns dann ab und zu mal jährlich zum Geburtstag gratulieren und zwei, drei nette Worte austauschen. Ivan, eine schreckliche. Das ist der einzige, wo ich jetzt noch, oder Richie Golds, das ist ähnlich in so einer App, Linkeldings, wie das die Linkeln-App heißt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
LinkedIn, ja, wir kennen.
Ja, genau, genau. Das rübergekommen ist. Da sind wir so ein bisschen vernetzt, sag ich mal. Das ist der Kontakt, den man hat, aber jetzt nicht unbedingt persönlich. Deswegen ist es eigentlich schade, dass man irgendwo dann über die Zeit die Kontakte verliert. Gut, André Breitenreiter habe ich jetzt in der vergangenen Zeit öfters mal getroffen, weil er ja auch Trainer war in Paderborn und auf Schalke und wir ab und zu mal weggelaufen sind. Na klar, das ist auch noch sowas, aber jetzt so richtigen Festkontakt eigentlich nicht mehr. Und das ist halt schade. Harry Spröhl als damaliger Scout oder jetzt immer noch Scout vom HSV habe ich auch mal getroffen, weil ich auch mal gescoutet habe für eine Mannschaft. Also das sind schon noch Leute, die man ab und zu mal trifft und die einem über den Weg laufen. Und wenn man sich sieht, ist einfach immer ein großes Hallo und die alten Anekdoten werden da rausgeholt und wieder aufgefrischt.
Richard Golds ist ja jetzt Sportchef bei Altona 93, aber was Walders, der schreckliche Ivan Nausgas, macht, haben Sie eine Ahnung, wo der ist, was der macht?
KGB. Nein, der Walders, auch eine kurze Vorgeschichte, war wir mit dem Benno und dem FSV Frankfurt, glaube ich, in der Türkei im Trainingslager und da kam auf einmal Ivan Nausgas, Walders, mein Freund, kam rein ins Hotel und ich war total erstens überwältigt, weil ich ihn so lange nicht mehr gesehen habe. Und erstaunt. Und dann haben wir halt gesprochen und er war irgendwo als Berater tätig, als Manager von irgendwelchen Spielern. Und in den Vorbereitungszeiten, im Winter waren wir meistens da in der Türkei, gab es halt dann immer diese Kontakte zwischen den Verantwortlichen, Uwe Stöver, damals noch beim FSV Frankfurt, über irgendwelche eventuelle Transfers, Spieler vielleicht und sowas. Also Ivan hat damals so einen Spielervermittler gemacht oder hat eine Agentur selber gehabt. Das, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er es immer noch hat. Das ist ja auch schon eine Weile her.
Also das ist er denn auch Deutsch?
Besser als zuvor.
Ja.
Das, was er sagen muss auf Deutsch, das sagt er, wenn er dann anfängt, ins Russische abzudriften, dann weiß ich, jetzt musst du den Kopf einziehen langsam.
Sie klären ja gerade ein paar Geschichten auf. Mir fällt noch, da war ich noch ganz jung, aber mir fällt eine Geschichte von Walders und Nausgas ein. Und vielleicht wissen Sie, ob die überhaupt stimmt oder ob die überhaupt nicht stimmt. Als er vom HSV zum VfL Wolfsburg wechseln sollte und angeblich seine Frau gesagt hat, dass Wolfsburg ihr nicht schön genug sei zum Shoppen oder keine Ahnung was. Wissen Sie, ob die Geschichte stimmt oder nie aufgeklärt?
Das kann ich nicht sagen. Vielleicht mal beim Dieter Matz nachfragen. Aber seine Frau, wie ich sie damals kennenlernen durfte, sehr, sehr nette, angenehme Person. Also kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen, dass es nur daran gehangen hat.
Und weil das Ivan Nausgas, haben wir jetzt leider keine Sprachnachricht. So weit gingen unsere Recherchen dann doch nicht. Aber wir haben noch eine Sprachnachricht von einem ehemaligen HSV-Mitspieler, der auch heute noch beim HSV im Nachwuchs arbeitet. Hätten Sie eine Idee, wer das sein könnte?
Carsten Behrendt, weiß ich nicht.
Nee, das ist schon ein bisschen her, dass er hier war, aber hier kommt die Auflösung.
Hallo Kemecha, du alte Kämpfer. Rodolfo ist hier. Wie geht es dir? Ich hoffe gut. Kemecha, ich erinnere mich an ein Spiel. Das war aber mein erstes Nordderby. Ich spiele damals für Werder Bremen, du spielst für HSV. Und du warst am den Abend wirklich unangenehm. Gekrätschen, gekratzt. Egal, wo ich gelaufen bin, Da warst du hinter mir her. Du warst am den Abend meine Schatten, kann man so sagen. Wirklich unangenehm. Das vergesse ich nicht mehr. Die ergeben mich schon, weil ich weiß nicht mehr, wie das Spiel gegangen ist. Ein paar Monate später bin ich zum HSV gewechselt und da haben wir ein paar Monate zusammengespielt. Das ist immer am schönsten am Fußball. Ne? Alles Gute. Ciao, Gemetscha.
Ja, das Nordderby Bremen gegen den HSV. Wissen Sie noch, wann das war und wie das Spiel ausging?
Ähnlich wie Rodolfo. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es ausging, weiß ich auch nicht, weil ich war so mit der Aufgabe beschäftigt, Rodolfo abzudecken, egal wo er war, ob er auf Toilette ist oder auf die Tribüne zu seiner Frau, keine Ahnung, ich war überall hinterher, musste ich hinterher, weil er natürlich ein außergewöhnlicher Spieler war und ein Supermensch. Und die Zeit dann, wo er dann nach Hamburg gekommen ist, was wir alle super fanden als Mitspieler, einfach so ein feiner Mensch, so eigentlich viel zu lieb, ne? Viel zu lieb, aber trotzdem so ein sehr feiner Mensch, super Spieler. Also freut mich, dass ich seit langer Zeit wieder mal von ihm eine Nachricht habe und ich habe auch noch von ihm ein Trikot, Rodolfo Cardoso, haben wir getauscht.
Das wäre der Trikot von damals. Nachdem der HSV offenbar verloren hat, könnte ich mir vorstellen.
Nein, ich habe ein Trikot noch, glaube ich, da haben wir auch noch mal gegen Schalke gegen ihn gespielt, Rodolfo. Da haben wir ein Trikot getauscht. Habe ich noch irgendwo im Schrank liegen. Fällt mir ein.
Rodolfo Cardoso hat ja auch tatsächlich eine der erstaunlichsten HSV-Karrieren gehabt, weil der, als er gekommen ist von Werder Bremen, hat er nie hier Fuß gefasst, wurde mehrfach nach Argentinien ausgeliehen, sollte immer abgeschoben werden und hat dann irgendwann seinen dritten Frühling gefunden und war in der 2000er-Mannschaft einer der entscheidenden Puzzleteile, der super Champions League-Saison gespielt hat und wirklich einer der größten Spieler eigentlich dann plötzlich vom HSV wurde.
Ja. Ich weiß nicht, warum der Rodolfo am Anfang sich so schwer getan hat, sich hier irgendwo zurechtzufinden. Aber wahrscheinlich eine andere Kultur, keine Ahnung, hat dann in Bremen auch super gespielt teilweise, aber beim HSV die erste Zeit, wie gesagt, nicht so stattgefunden, obwohl es dann für uns eigentlich mit der beste Spieler war. Super Technik, super linkes Füßchen, super Auge, ja, vielleicht Zweikämpfe, aber das ist ja immer so eine Geschichte, ja, wenn man einen Trainerwechsel hat, der eine hat lieber den Spielertypen mehr, favorisiert den mehr als den anderen. Und für ihn war es halt da auch vielleicht auch schwierig in der Zeit, weil er halt so viel dann irgendwo hingeschoben wurde, sich da irgendwo heimisch zu fühlen.
Wir haben ja noch 2 Jahre, glaube ich, mit ihm zusammengespielt. Er hat gesagt, ein paar Monate mehr waren es dann schon.
Kann er sich nicht mehr erinnern.
Wir haben ja zusammen auch dann unter Felix Magath gespielt. Das war ja eigentlich, Sie waren ja so ein Spielertyp, hat er ja auch gerade angesprochen, der eigentlich so bei Magath, würde ich jetzt mal vermuten, eher beliebt war. So dieses Kampfschwein, dieser zweikampfstarke Mittelfeldspieler. Trotzdem mit Felix Magath am Ende hatten Sie nicht mehr so einen guten Kontakt. Woran lag das?
Ja, das kann ich auch ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch kein Problem. Das habe ich ja, glaube ich, schon öfters gesagt. Da gab es nach dem letzten Spiel gegen Köln, Toni Polster noch gespielt, im Hamburger Volksparkstadion eine 0-4-Niederlage. Und nach dem Spiel sagte wohl der Felix Magath in der Presse, dass die Leute, oder speziell die Presse, heute mal speziell auf Spörl, glaube ich, noch ein Spieler, und Kmetsch achten sollen, weil die würden praktisch gegen den Trainer spielen. Das habe ich dann nach dem Spiel gehört und gelesen. Ja, und da war ich sowas von geschockt und enttäuscht, weil also man konnte mir wirklich alles vorwerfen, ja, aber nicht das. Da war mir scheißegal, welcher Trainer da draußen war. Ich wollte zumindest immer auf dem Platz gewinnen. Und ich weiß es noch wie heute, werde ich nie vergessen, weil ich, wie gesagt, dann so enttäuscht war von der Aussage. Das war sowas von heiß damals in Hamburg. Selten heiß, aber da war es richtig warm in Hamburg. Und ich bin da im 16-Meter-Raum vom Köln noch rumgegrätscht. Und da kam der Toni Polster zu mir, in der 70. Minute, und sagte, ey, du, in seinem Wiener Schmarrn, ich kann das nicht nachmachen, ne? Ey, Kleiner, du, ey, guck mal, an Tafel steht 0-4. Was machst du hier? Ja, so ungefähr. Warum grätschst du? Es steht 4-0. Was willst du jetzt noch? Ja, so ungefähr. So, und danach diese Aussage, zu treffen, dass dann, wie gesagt, auch ich gegen ihn spielen würde, hat mich schon sehr getroffen. Und das habe ich auch dann nachher öfters und immer wieder wiederholt, dass ich das einfach nicht gut fand. Und deswegen war so ein bisschen dann die letzte Geschichte nicht so toll. Aber ich muss trotzdem sagen, weil ihr da ja vorher fragtet, die Art und Weise von der Trainingsmethodik und der Art, wie man sich fit macht, Felix Magaths Training, ja, ich habe auch Edi Geier vorher gehabt, ne? Aber die hat mir unheimlich geholfen, weil ich ein Spieler war, der halt viel über die Physis gekommen ist. Und deswegen, sein Training war unheimlich hart, ne? Aber hat uns und speziell mich unheimlich weitergebracht. Ja? Ich konnte 90 Minuten am Stück Vollgas laufen. Ja? Nach einer gewissen Zeit erst. Die ersten Wochen habe ich gedacht, ich hätte nach dem, weil ich auch nicht vergessen. Das ist vielleicht eine kleine Anekdote, um das mal nach dem Trainerwechsel von Benno Möhlmann auf Felix Magath. Da waren 14 Tage, glaube ich, Spielpause. Da war Länderspielabstellung. Und nächstes Spiel war gegen 1860 München zu Hause im Volksparkstadion nach der Trainerwechselgeschichte. So, da habe ich beim Aufwärmen, nicht nur ich, sondern auch andere Spieler, beim Aufwärmen auf dieses Spiel habe ich Krämpfe gehabt in beiden Waden. Da habe ich mir gedacht, was mache ich gleich hier? Gleich ist ein Spiel, Bundesligaspiel, und du hast jetzt schon Krämpfe. Da kann man sich vorstellen, wie die 14 Tage bis zu dem Spiel unter Felix Magath gelaufen sind.
Wie ist das Spiel aus?
1-1 ging es aus. Aber nur deswegen, weil weil die 60er sind, glaube ich, viermal, fünfmal alleine aufs Tor gelaufen, und wir haben immer, da gab es noch keinen Videobeweis, immer unsere Innenverteidiger, weil die auch kaputt waren, immer unter den Arm hochgenommen und oben abseits, und dann der hat uns außen immer schön gewunken. Also wie gesagt, und Ritchie war natürlich auch an dem Tag gar nicht mal so schlecht. Der hat auch ab und zu ein paar Bälle gehalten. Nein, und von da ging es 1-1 aus. Aber wie es letztendlich da zustande gekommen ist, wussten wir selber nicht. Zumindest nur mal so, das waren halt die 14 Tage unter Felix Magath.
Ich habe jetzt durch Zufall gerade Felix Magath im Trainingslager des HSV getroffen, als der HSV gegen den VfB Stuttgart ein Testspiel hatte. Das hat er sich angeguckt. Der ist ja jetzt bei Würzburg ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Sportdirektor oder Direktor vom Sponsor, was auch immer. Haben Sie jemals danach mit ihm über diese Geschichte mal persönlich gesprochen und ihm gesagt, was hast du da eigentlich gesagt, oder hat sich das nie mehr ergeben?
Doch, und ich glaube, wie soll ich das am besten ausdrücken? Ich glaube, ja. Ich hatte die Gelegenheit, und das war, wo er hier auf Schalke Trainer geworden ist. Dann war ich ja auch noch in Amt und Würden als Trainer in der U23. Und dann hatten wir auch mit dem Bernd Hollerbach, was ja auch mein Ex-Kollege war, vorher Pauli, dann nach Hamburg und in Lautern gewesen. Ja, da war er dann sein Co-Trainer lange Zeit, der Bernd Hollerbach. Und deswegen haben wir uns auch mal auf Schalke getroffen, weil wir auch parallel trainiert hatten, Profis und die U23. Und da habe ich es aber leider versäumt, ihn daraufhin speziell auf diese Sache anzusprechen. Hätte ich gerne gemacht, um die Sache ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, weil ich bin eigentlich nie nachtragend, was das betrifft, wenn man die Sache klar und sauber bereinigt. Aber das habe ich leider versäumt, und ich glaube nicht, ob es mir nicht eingefallen ist, weil das war auch nur eine kurze Begegnung. Es ging halt nur um irgendwelche organisatorische Sachen. Eigentlich hat da immer eigentlich der Co-Trainer, also Bernd Hollerbach oder ein anderer Co-Trainer, dann mit uns die Sachen besprochen. Und Felix habe ich dann eigentlich nie groß gesehen, weil Profiabteilung und U23 auf Schalke war schon damals ein bisschen mehr getrennt voneinander.
Auf Felix Magath folgte dann ja Frank Pagelsdorf beim HSV, und unter dem sind sie dann relativ schnell Nationalspieler geworden. Oder muss man doch sagen, unter Dieter Matz? Was ist?
Dieter Matz, deutlich. Ja. Nein, Frank Pagelsdorf. Frank Pagelsdorf natürlich auch einen großen Anteil dran. Aber ich finde immer, letztendlich ist auch jeder selbstverantwortlich für seine, ich will jetzt in Anführungsstrichen sagen, Karriere oder seine Laufbahn. Ne? Und man hat da Trainer, die da begleiten, ne? Die natürlich dann gucken, was kann man eventuell noch irgendwo rausholen, aus dem Spieler verbessern, Gespräche oder wie auch immer. Aber trotzdem, Frank Pagelsdorf auch unheimliche großen Anteil an der Geschichte, weil ich war dann ja auch, glaube ich, Kapitän beim Frank Pagelsdorf. War es gegen Ende, war es auch nicht ganz so rund, weil durch meinen Wechsel damals von Hamburg nach Schalke wurde mir auch von ihm so eine Nacht- und Nebelaktion damals vorgeworfen, die eigentlich nicht stimmt. Und dann hat er mich im Spiel gegen Dortmund als Kapitän zu Hause auf die Bank gesetzt und ich durfte erst nach 75 oder 80 Minuten ins Spiel und wurde natürlich vom kompletten Stadion ausgepfiffen, weil die erstens die Hamburger enttäuscht waren wahrscheinlich, weil ich dann gewechselt bin und zweitens die Dortmunder, die auch in dem Stadion waren, haben gepfiffen, weil ich nach Schalke gewechselt bin. Also, und da waren 80.000 gegen mich und das war natürlich wie ein Spießrutenlauf. Und da hätte ich mir auch vom Frank gewünscht, dass er die Sachen vorher klar dann auch darstellt und eigentlich nicht so Halbseiten liegen lässt und natürlich dann demzufolge weiß, was dann passiert.
Ob jetzt aber Frank Pagelsdorf oder Dieter Matzi zum Nationalspieler gemacht hat, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall wurden sie Nationalspieler unter Berdi Vogts und haben zwei Länderspiele. Können Sie sich noch erinnern an die beiden Spiele?
Ja, erstes Spiel war EM-Qualifikation in Dortmund und das andere war in der Vorbereitung im Januar gegen Oman.
Das erste auf jeden Fall gegen Armenien 4-0.
Ja, genau. Qualifikation. Dann habe ich mich verletzt in dem Spiel am Knie, genau, und dann bin ich erst wieder im Winter zur Vorbereitung mitgefahren, Nationalmannschaft, Trainingslager gegen Oman, glaube ich, gespielt. 1-1.
Und wenn Sie jetzt, Deutschland gegen Oman 1-1, das ist jetzt aber auch kein Ergebnis, muss man sagen.
Nein, Vorbereitung, ja.
Okay, aber wenn Sie noch das Trikot von Rodolfo Cardoso haben, haben Sie auch noch ein Trikot, ein Länderspieltrikot von sich, irgendwo im Keller hängen?
Ja, habe ich auch. Im Keller hängen habe ich es nicht, aber ich habe es zumindest das erste Trikot, was ich da hatte bei der Quali gegen EM-Qualifikationsspiel, habe ich natürlich noch behalten, die Hose und die Stutzen.
4-0 ging es aus. Ich glaube, Ulf Kirsten hat getroffen, Jürgen Klinsmann hat zweimal getroffen, den vierten habe ich jetzt nicht mehr ganz drauf. Aber zu diesem Spiel, ein Mitspieler stand auch auf dem Platz und der hat genau zu diesem Spiel auch noch eine Frage an Sie.
Hallo Sven, ich hoffe, es geht dir gut und ich habe eine ganz besondere Frage zu dem 4-0 gegen Armenien. Da haben wir beide nämlich zusammen angefangen, das Spiel zu gewinnen. Und du bist ausgewechselt worden und meine Frage ist, wer kam für dich in der zweiten Halbzeit rein? Ich gebe dir einen kleinen Tipp, es ist eine Zecke gewesen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, dein ehemaliger Mitspieler Olaf Thon.
Olaf Thon mit Musik im Hintergrund noch, erinnert er sich an das 4-0 und sogar noch an die Auswechslung oder er hat noch recherchiert, das kann auch sein. Ich habe erst an Zecke Neuendorf gedacht, aber ich habe nochmal nachgeguckt. Es war nicht Zecke Neuendorf, sondern es war ein Dortmunder, den er möglicherweise als Zecke bezeichnet. Ich weiß nicht, ob man das so macht bei Ihnen im Ruhrpott.
Ja, das sagt man so, freundschaftlich als Zecke, sagt man so. Ich wüsste jetzt gar nicht, wer. Ich würde jetzt mal spontan sagen, Steffen Freund, weiß ich nicht. Aber der war ja auch ein Schalker, ne? Aber ich weiß nicht, ob er da schon gespielt hat. Das weiß ich nicht genau.
Von der Position hätte das gepasst. Nee, es war tatsächlich Lars Wicken, der für Sie.
Oh. Ja gut, okay. Wie gesagt, ich war wahrscheinlich sowas vom Muhl damals mit Medikamenten zugedröhnt worden, aufgrund meiner Knieverletzung, dass ich gar nicht gewusst habe, wer wo reingekommen ist im Spiel.
Aber mit Olaf Thon haben Sie ja auf jeden Fall sehr, sehr gute und sehr schöne Zeiten auf
Schalke. Ach, herrlich.
Ja. DFB-Pokalfinale und unter anderem natürlich wird man sich immer daran erinnern, denke ich mal, 2001 an den Sieger der Herzen.
Ja.
Wie sind Ihre Erinnerungen? Also wie lange haben Sie gefeiert? 3 Minuten wahrscheinlich, ne?
Ein bisschen gefeiert habe ich gar nicht, weil es, wie es ja bekannt ist, wurde ja eigentlich in diesem Stadion ging ja alles drüber und drunter. Also eine sagten aus in Hamburg, eine sagten spielen noch und ihr seid Meister und ihr seid nicht Meister, ich spiele noch. Und da ging es ja drüber und drunter und ich hatte gar nicht gefeiert. Wir haben nur die Info bekommen, dass wir aufgrund des ganzen Durcheinanders wir alle in die Kabine sollten, hoch in die Umkleidekabine. Und ich weiß nur, damals nach dem Spiel saßen wir alle, in der Trainerkabine, da war ein kleiner Fernsehen auf dem Tisch und da lief das Spiel live und dann hat man das noch live erlebt, das Spiel in Hamburg, wo dann der Andersen das Ding reinhaut. So. Und das war für uns natürlich da, ja, gut, brauche ich nicht erzählen, was das war. Ne?
So, wahrscheinlich also der Karriere, oder?
Ja, da hat keiner gefeiert, da war totenstill und da haben Männer geweint. Erwachsene Männer haben geweint, also in dem Raum. Ja? So, und wenn ich da heute noch drüber spreche, es fällt mir schwer, ich habe noch Gänsehaut. Man ist in den Geschichtsbüchern drin, ne? Aber ich hätte mir das anders gewünscht, ne? Als Meister vielleicht. Der Meister der Herzen klingt so schön. Aber man hat ja dann 14 Tage später die Wiedergutmachung erfahren, oder eine Woche später, weil man hat den DFB-Pokal gewonnen. So, und das war so eine kleine Genugtuung für die Fans und für uns natürlich auch irgendwo. Ne? Weil nach so einem herben Niederschlag, und ich glaube, das kann sich ja nicht jeder vorstellen, wie es halt für Fußballer ist, wenn man dann so kurz vor der Ziellinie noch abgefangen wird. Ne? Und welche brutale Art und Weise, weil wenn man das mal alles so vergleicht, Matthias Schober auf Schalke gewesen, dann nach Hamburg gegangen, braucht den Ball einfach nur. Aber man ist ja hätte Fahrradkette, ne? So, und dann möchte ich mal wissen, ob der Andersen, wenn man diese Situation 100-mal nachspielt, ob der wieder genau den Ball da reinschießt. Aber das waren alles Verkettungen, Umstände, ja, und man hat danach die Woche drauf den DFB-Pokal geholt, nach so einem Niederschlag dann nochmal aufzustehen, als Mannschaft sich zu straffen und dann den Pokal zu holen, auch wenn es nur in Anführungsstrichen damals gegen Union Berlin ging, ja, ist schon dann irgendwo auch für alle. Ja, dann nochmal glimpflich oder schön ausgegangen, die ganze Geschichte. Ne?
Ich habe ein altes Interview von Ihnen gefunden, als Sie zu Schalke gewechselt sind. Da haben Sie auch erzählt, einer der Gründe war, dass Sie wollen gerne mal einen Titel gewinnen. Das hat dann in der Meisterschaft nicht geklappt, aber mit den 2 DFB-Pokalsiegen können Sie so im Nachhinein sagen, Sie haben Ihr großes Karriereziel erreicht?
Ziel, was ist Karriereziel? Klar möchte man als Spieler irgendwo Titel um Titel spielen, logisch. Ja, ich habe jetzt auch 2 geholt. Das ist natürlich irgendwo auch schön, aber auf der anderen Seite hat mich schon noch ein bisschen traurig gestimmt, dass ich natürlich aufgrund von Verletzungen natürlich dann gegen Ende der Karriere nicht mehr so top fit war, als ich es vorher gewesen bin. Und das ist natürlich das, was mich so ein bisschen trübt, die ganze Geschichte. Und vielleicht, ich weiß nicht, hätte ich mich damals in dem ersten Länderspiel nicht so schwer am Knie verletzt, hätte ich vielleicht noch ein paar mehr Länderspiele, wäre vielleicht mit zur EM nach Frankreich gefahren damals. Oder. Aber das ist ja immer so eine Geschichte, ja, man sollte halt nie in der Vergangenheit kramen oder nach vorn schauen. Aber das sind halt Sachen, wo man sich manchmal fragt, ja, was wäre eigentlich, wenn? Oder was wäre eigentlich, wenn das und das passiert wäre? So, aber letztendlich kann man trotzdem sagen, ich habe einen Titel geholt, auch einen Titel der Herzen, das nicht so schön ist, ne, aber Nationalspieler geworden, das hätte ich mir, glaube ich, auch nicht träumen lassen als kleiner Steppke.
In dem Interview, was Henrik gerade angesprochen hat, haben Sie auch sehr von Rudi Assauer geschwärmt. Was hat Ihnen so ausgezeichnet aus Ihrer Sicht als Schalke Sportchef, Manager, großer Manager?
Einfach eigentlich ein Mann, ein Wort, ganz ehrlich. Der hat einfach gesagt, so, das ist so, wir brauchen nichts groß Schriftliches, wir brauchen nichts groß irgendwo notarlich festmachen, was natürlich dann auch gemacht wurde. Aber er sagt, wenn wir jetzt die Hand geben, dann ist das so. Also ein Mann vom alten Schlag. Ja? Und ein Mann, ein Wort. Also wenn man ihm gesagt hat, so und so sieht's aus und er sagt, alles klar, machen wir so, dann war das auch so. Nur eins war auch ganz klar, wenn man nach 6 Wochen angenommen wieder zu ihm gekommen ist und man wollte vielleicht irgendwo ein bisschen flunkern und vielleicht ein bisschen mehr rausschlagen, ich rede jetzt mal vielleicht über Verhandlungen oder sowas, ne? Und er hatte das mitgekriegt und gedacht, man möchte ihn irgendwo ja hinters Licht führen oder auf Deutsch verarschen, und dann war man unten durch, weil das konnte er auch nicht leiden. Und wie gesagt, ein als Mensch, ja, einfach ein super Typ. Er hat ab und zu auch im Trainingslager, wenn wir ja zu den Spielen waren, mal mittrainiert, mitgespielt. Und vor allem immer seine Zigarre dabei, auch während des Spiels, während des Trainings. Also das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Als Manager. Natürlich ohne Presse, ohne Fotografen, logisch. Aber er stand mit seiner Zigarre auf dem Platz teilweise. Hat ihn noch weggeschmissen, dann ist er losgerannt. Also das sind Sachen, das sind Sachen, die wird man nie vergessen im Leben.
Ja. Unsere letzte Frage des Tages dreht sich auch um Rudi Assauer und die kommt von einem ehemaligen Kollegen, den Sie in Dresden erlebt haben und dann auch noch auf Schalke. Und den hören wir jetzt.
Hallo Sven, hier spricht dein Ex-Trainer Helmut Schulte. Und wir hatten ja nicht nur eine gemeinsame Zeit bei Dynamo Dresden nach der Wende, lange, lange ist es her, sondern wir hatten auch eine gemeinsame Zeit beim FC Schalke 04 in der Nachwuchsabteilung. Und du hast ja da auch großartige Erfolge gefeiert. Und wir hatten beide den gleichen Chef und der hieß Rudi Assauer. Und jetzt meine Frage, was war der Spitzname von Rudi Assauer für Gerald Asamoah? Das wirst du sicher wissen.
Oh, interessante Frage. Wir überlegen, ob Sie noch mit Gerald Asamoah zusammengespielt haben. Ja, ich glaube schon, oder?
Ja, den habe ich zum Nationalspieler gemacht.
Natürlich.
Oh, das weiß ich. Ihr habt ja viele Spitznamen bei den Spielern. Aber da komme ich. Habt ihr einen Tipp für mich? Nein, habt ihr nicht. Ne?
Wir hätten jetzt ehrlich gesagt darauf gesetzt, dass Sie ihn sofort parat haben.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe jetzt ehrlicherweise auch versäumt, nochmal zu googeln, aber war es nicht Blondie oder so? Kann das sein?
Ach, das war dann habe ich das wahrscheinlich die Frage falsch verstanden. Das ist richtig. Ich hatte gedacht, was der Asa, den Spitznamen für einen Rudi hatte.
Ja, genau, so habe ich es auch verstanden. Ja.
So, und ach, wenn man jetzt sagt, der Blondie hat eigentlich der Manager immer zum Asa gesagt.
So habe ich es verstanden, aber ich mag
ja, und deswegen wundere ich mich, was der Asa für den Manager, ich weiß nicht, was er, deswegen wusste ich, also ich weiß immer nur, dass der Manager, also der Rudi, den Asa immer Blondie gerufen hat. Das weiß ich. Also deswegen war jetzt für mich die Frage nicht so richtig, den wusste jetzt nicht genau, wie der Asa den Manager genannt hat.
Wir werden das nachprüfen bei Helmut Schulte und werden ihn nochmal anrufen und um Aufklärung bitten auf jeden Fall.
Ja, aber Helmut Schulte, das war ja auch nach der Wende derjenige, der mich natürlich dann auch in dieses Wasser Bundesliga reingeschmissen hat. Ne? Da war natürlich auch für mich ein ganz wichtiger Schritt. Er hat mir einfach das Vertrauen geschenkt und vielleicht auch gesagt, ja, er könnte es schaffen, in der Bundesliga irgendwo zu bestehen, auf meiner eigentlich neuen Position rechts außen in der Viererkette zu spielen. Ja, was auch ungewohnt war, aber man hat sich da irgendwo reingefuchst, man war ja überhaupt froh zu spielen und wenn man dann die Chance bekommt, dann muss man sie beim Schopf verpacken. Wahrscheinlich habe ich das ganz ordentlich gemacht und deswegen, also da war der Helmut natürlich auch einer, der mich da reingeschmissen hat in das kalte Wasser Bundesliga und da bin ich ihm zum Dank verpflichtet. Und auf Schalke, dann anschließend später, war er auch in der Nachwuchsabteilung tätig und wir haben da auch immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Er dann als Verantwortlicher und wir dann als Trainer. Ne? Und muss ich sagen, auch wir haben uns öfters auch mal getroffen auf verschiedenen Fortbildungen und wenn wir uns sehen, das ist immer ein großes Hallo und wird immer ausgetauscht und auch ein klasse Mensch, muss ich sagen. Helmut ist ein echter Fundskerl.
Die Uhr im Hintergrund zeigt ja ihre Schalke-Verbundenheit an. Schalke hat ein schweres Jahr jetzt hinter sich, seit Januar kein Spiel mehr gewonnen, viele Schulden. Haben Sie so das Gefühl, dass Schalke ja auf einem schwierigen Weg ist und vielleicht sogar einen Weg gehen könnte, den der HSV erlebt hat in den vergangenen Jahren?
Ich will es eigentlich gar nicht wahrhaben, aber wenn ich hier gerade auch so bei uns hier im Dorf oder im Umfeld, da gibt es ja auch sehr viele Schalke-Fans. Ne? Wenn man sich mit denen unterhält, die wissen ja auch teilweise, dass ich eine Schalke-Vergangenheit habe, dann hört man schon viele Stimmen, die das auch genauso befürchten. Und was natürlich nicht schön ist. Und Schalke versucht seit Jahren, es irgendwie besser zu machen. Aber keine Ahnung, durch welche Gründe auch immer. Wie gesagt, ich bin nicht mehr so involviert drin. Ich kann das auch nicht festlegen. Wir holen immer neue Leute, neue Köpfe, die es besser machen sollen, richten sollen. Es sieht am Anfang immer gar nicht mal so schlecht aus. Und dann fällt man wieder in alte Muster. Und natürlich mit dem Hintergrund Schulden ist natürlich auch nicht so toll zu wirtschaften und große Sprünge zu machen. Sportlich, wenn man natürlich da irgendwo im grauen Mittelmaß rumdümpelt, und natürlich noch diese Verbindung mit Schulden hat, kann man natürlich auch keine Spieler demzufolge nach Schalke locken. Die wollen um Titel spielen, dann ist natürlich auch finanziell so eine Geschichte, Ablösesummen oder Gehälter, was natürlich heute auch unheimlich extrem ist. Und deswegen ist es jetzt ein Teufelskreislauf und schwierig, da aus dieser Situation herauszukommen. Vielleicht muss man mal einen ganz großen Cut machen, muss man sich da gut, man hat mit Sicherheit viele Leute im Umfeld, die auch da sofort helfen würden, wenn halt irgendwelche anderen, weiß ich nicht, Konzepte auf den Weg gebracht wären, aber da sind halt Leute jetzt da, die sich auch tagtäglich Gedanken machen Und man hofft einfach nur als Fan, dass es jetzt schnell und deutlich wieder in höhere Regionen geht. Henrik, das wünscht man einfach dem Verein und den Fans. Entschuldigung, das wünscht man dem Verein und den Fans. Ne?
Henrik hat die Schalke-Uhr im Hintergrund angesprochen. Die Schalke-Uhr sagt vor allen Dingen, dass wir so langsam zum Ende kommen müssen, weil sie ja gleich zu ihrem Sohn müssen. Wir haben eine Tradition im Podcast, dass jeder Gast immer die letzte Frage gleich, nicht gleich beantworten muss, sondern die gleiche Frage gestellt bekommt. Nämlich, wann steigt der HSV wieder auf?
Ich sage jetzt in der neuen Saison, nächstes Jahr.
Klare Aussage auf jeden Fall.
Ja. Da ist der HSV dran, da muss er hoch, weil je länger man es nicht schafft, umso schwieriger wird es. Also von daher jetzt oder nie. Jetzt haben sie mit dem Tim einen guten Captain, jetzt haben sie mit dem Trainer Tune einen unverbrauchten guten Trainer, der die Mannschaft vielleicht gut handeln kann, was ich natürlich im HSV wünsche. Und mit dem Toni einen hinten drin, der die ganze Sache zusammenhält. Also es sind gute Voraussetzungen mit dem Horst noch im Verein als Funktionsträger. Sind gute Voraussetzungen, dass der HSV dieses Jahr schafft.
Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Und Horst Rubesch haben Sie angesprochen, wenn Sie dann im Winter mit ihm angeln gehen an der Elbe. Vielleicht schaffen Sie es dann auch mal, beim Abendblatt vorbeizuschauen. Und dann können wir uns vielleicht nochmal mit Dieter Matz zum Kaffee zusammensetzen. Und Herr Kmetscher, auf jeden Fall, es hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen über Ihre vielen Jahre in Dresden, in Hamburg, auf Schalke zu sprechen. Und viele Grüße Richtung Haltern am See und viel Spaß beim Fußball mit Ihrem Sohn. Und ich hoffe, Sie hatten auch Spaß.
Ich danke euch auch ganz herzlich für diese nette Plauderei. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, ne? Und vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg, wenn man in Hamburg ist. Ansonsten kauft euch eine Angel und ich melde mich, wenn ich mit dem Horst Rubisch an der Elbe sitze am Eisangeln.
Wir melden uns dann wieder in der kommenden Woche nach dem Spiel gegen Düsseldorf, vor dem Spiel in Aue. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.